Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Sechs Tage sollst du deine Arbeit tun, aber am siebten Tage sollst du ruhen. So steht es im Alten Testament. Was im Judentum der Sabbat ist, ist im Christentum der Sonntag. Ein arbeitsfreier Tag, der Tag des Herrn. Ein entsprechendes Gesetz für den freien Sonntag erließ vor 1700 Jahren der römische Kaiser Konstantin. Das ist gleich unser Thema. Außerdem heute bei Tag für Tag, welche Rolle spielten evangelische Theologen in den deutschen Parlamenten in Geschichte und Gegenwart? Darum geht es in einem Forschungsprojekt der Universität Münster. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Am 3. März 321, also heute vor 1700 Jahren, erklärte der römische Kaiser Konstantin den Sonntag in seinem Reich zum arbeitsfreien Tag. In dem Edikt hieß es, am Tag der Sonne sollen alle Richter, ebenso das Volk in den Städten, sowie die Ausübung der Künste und Handwerke ruhen. Das also war die Geburtsstunde der Sonntagsruhe. Das hatte auch religiöse Gründe, aber nicht nur christliche, wie Thomas Klatt gleich berichten wird. Der Sieben-Tage-Rhythmus jedenfalls hat sich in vielen Religionen und Kulturen durchgesetzt. Offenbar brauchen die Menschen einmal in der Woche eine Pause. Die einen zum Beten, die anderen zum Bummeln.
Also dass es gerade der siebte Tag ist, hängt mit unserer Verwurzelung im Judentum zusammen. Da war es der Sabbat, bei den Christen wurde es dann der erste Tag der Woche, der Tag der Auferstehung, also nach dem Sabbat. Diesen Rhythmus hat man übernommen. Das Entscheidende daran ist die Regelmäßigkeit in einem Takt, der geeignet ist, das Leben des Einzelnen und der Gemeinschaft zu prägen und diese Gemeinschaft auch als Gemeinschaft zusammenzuhalten.
Sagt die Berliner Kirchenhistorikerin Dorothea Wendeburg. Der Überlieferung zufolge wurde Jesus an einem Freitag gekreuzigt. Der dritte Tag, der Tag der Auferstehung, war der Sonntag. Er wurde zum Herrentag oder auch Tag des Herrn. Das jüdische Sieben-Tage-Prinzip behielten die Christen also bei. Der römische Kaiser Konstantin erließ sogar ein Gesetz und machte den Sonntag zu einem freien Tag. Das war vor 1700 Jahren, am 3. März 321. Denn zu seiner Zeit war die Verehrung der Sonne populär.
Weil dieses Sol Invictus, also der unbesiegte Sonnengott, ja vor allem von den Soldaten verehrt wurde.
Ralf Stroh ist evangelischer Theologe und Experte für Wirtschafts- und Sozialethik bei der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.
Diese 1700 Jahre sind ja gerade nicht religiös motiviert, sondern das ist eine rechtliche Einrichtung des Kaisers Konstantin, der einfach einen rechtlichen Rahmen gesetzt hat für eine Vielfalt von ganz unterschiedlichen Gestaltungen des Sonntags.
Zwar soll nach jüdischem wie christlichem Verständnis der freie Tag vor allem dem Lobe Gottes dienen. Der freie Sonntag aber sei eine soziale Errungenschaft, von der auch Nichtgläubige profitierten, sagt Pfarrer Stroh.
Sonntagskultur gibt es nur im Plural, denn dieses Edikt des Kaiser Konstantins, das sprach von dem verehrungswürdigen Tag der Sonne. Also da ist gerade jetzt nicht vom christlichen Glauben die Rede. Da gab es ja noch gar nicht diesen Sonntag als arbeitsfreien Tag für die Christen, sondern da war einfach nur eine rechtliche Regelung, die darauf Wert legte, dass Menschen Freiräume brauchen. Das ist jetzt ein modernes Vokabular, dass unterschiedliche religiöse und weltanschauliche Gruppierungen Ruhe finden konnten, um zu sich selbst zu finden. Weil offensichtlich für ihn als römischen Herrscher klar war, zum gemeinschaftlichen Zusammenleben und auch zu einem friedvollen Zusammenleben gehört es, dass Menschen wirklich sich auf ihre eigenen weltanschaulichen Wurzeln besinnen können.
Sonntag, häng den Pelz in den Spind. Sonntag, wärmer weht heute der Wind.
Dieses Prinzip der Ausgewogenheit von Arbeit und Muße im Sieben-Tage-Rhythmus habe sich bewährt. Alle Versuche einer anderen Wocheneinteilung seien gescheitert, sagt Dorothea Wendeburg.
Es hat im Laufe der Geschichte auch Versuche gegeben, das alle 8 Tage zu machen oder alle 10 Tage. Die Französische Revolution zum Beispiel hat den Wochenrhythmus durch einen 10er-Rhythmus ersetzt. Auch die Russische Revolution hat Ähnliches versucht. Man ist dann doch immer wieder auf den 7er-Rhythmus zurückgekommen. Das scheint für das Lebensgefühl der Menschen ein besonders gesunder Rhythmus zu sein. Alle Blumen
blühen bunt. Doch welche Bedeutung hat dieser Rhythmus in kapitalistischen Gesellschaften? Die Arbeitswelt verlangt Flexibilität und Verfügbarkeit möglichst rund um die Uhr. Sonntagsarbeit gehört für viele Menschen längst zum Alltag. Auch deshalb hat die evangelische Kirche zusammen etwa mit der katholischen Arbeitnehmerbewegung KAB und der Gewerkschaft Verdi die Allianz für den freien Sonntag geschmiedet.
Der Sonntag ist ein Wert an sich. Er ist die Säule des Gemeinwohls und der Tag für die Gemeinschaft. Und aus unserer Sicht ist es ganz, ganz wichtig, und da sind wir uns mit den Gewerkschaften sehr, sehr einig, dass es ein extrem wichtiger Tag für die Gesellschaft ist, um gerade sozusagen einen gemeinsamen Tag zur freien Verfügung zu haben. Und das finden Sie auch begründet durchaus in der Soziologie, in der Medizin oder Psychologie, dass es wichtig ist, einen gleichgetakteten Tag zu haben. Und all die Menschen, die schon mal Schichtarbeit gemacht haben, und ich gehöre auch dazu, die wissen, wie die Tage ablaufen, wenn man am Montag, am Mittwoch oder am Donnerstag frei hat, wenn alle anderen arbeiten gehen und man am Sonntag aber auf Schicht ist.
Sagt Sozialpsychologin Gudrun Nolte, Sprecherin des Evangelischen Verbandes Kirche, Wirtschaft, Arbeitswelt. Sie weiß, wovon sie spricht, hat sie doch selbst mehr als 10 Jahre im Schichtdienst im Krankenhaus gearbeitet. Der freie Tag für möglichst alle ist und bleibt wichtig, so Nolte.
Das sehen Sie auch an der sogenannten Generation Y, die ja nicht mehr so sehr bereit ist, sich ausbeuten zu lassen, sondern eher darauf achtet, dass sie eine gute Life Balance haben und eher mal sagen zu ihrem Chef, nö. Am Sonntag arbeite ich jetzt nicht. Da habe ich frei und da möchte ich auch was mit meiner Familie, mit meinen Freunden machen. Da ist Gemeinschaft angesagt.
Alle Leute sind froh und das ist nicht immer so. Alles liebt und alles lebt. Schau, wie der Wind die dünnen Kleider an schöne Beine klebt. Du spürst, wie das geht.
Klar ist, dass bei Polizei und Feuerwehr, in Krankenhäusern oder Pflegeheimen auch sonntags gearbeitet werden muss. Doch ist die Vorstellung eines freien Sonntags für alle anderen nicht eine sozialromantische Vorstellung aus längst vergangenen Jahren? Muss die Wirtschaft, wenn sie global wettbewerbsfähig sein will, nicht rund um die Uhr arbeitsfähig bleiben? Eben nicht, meint Gudrun Nolte.
Dass wir genau ein Gegengewicht haben dagegen, dass der Rubel 24 Stunden am Tag rollen muss, sondern dass Zeiten geschaffen werden, wo sie Erholung haben. Und da haben wir uns auf den Sonntag geeinigt. In anderen Gesellschaften ist das ja anders. Da ist es vielleicht der Schabbat oder der Freitag, wo alle sich versammeln, ob es zum Gebet ist oder zu gemeinschaftlichen Unternehmungen, aber sich auf einen Tag zu verständigen, an dem Ruhe einkehrt. Und dass sich diese Gesellschaft nach Entschleunigung, nach Ruhe und geistlicher Inspiration sehnt.
Aber was ist mit denen, die gerne sonntags arbeiten und antizyklisch leben? Genau dann arbeiten, wenn alle die Parks oder Badeseen bevölkern und dafür wochentags die Ruhe genießen. Gudrun Nolte hält davon auf Dauer wenig.
Es kann auch ganz schön einsam um jemanden werden, wenn er komplett antizyklisch arbeitet. Und zu sagen, ich finde es gar nicht gut, dass ich immer derjenige bin, der mittwochs alleine im Park sitzt.
Und was ist mit dem Onlinehandel? Ist die auch christliche Forderung nach Sonntagsschutz nicht eine Wettbewerbsverzerrung? Der Einzelhandel muss sonntags schließen, Amazon und Co. aber machen Umsatz?
Der Onlinehandel funktioniert 24/7, aber ausgeliefert wird am Montag. Es wird nicht Sonntag ausgeliefert. Und das ist auch das, was wir ankreiden, wo wir sagen, es muss nicht am Samstag oder am Sonntag gearbeitet werden im Onlinehandel.
Da gibt es genügend Gerichtsurteile, die sagen, es darf bei Amazon in den Logistikunternehmen nicht am Sonntag gearbeitet werden, weil das ist keine Tätigkeit, die trotz des Sonntags passieren muss, also wie zum Beispiel Feuerwehr oder Pflegedienste, die müssen natürlich auch am Sonntag arbeiten. Onlinehändler haben sonntags zu.
Ergänzt Pfarrer Ralf Stroh. Und das nicht etwa, weil Kirchenleute oder Gewerkschafter die Wirtschaft behindern wollten. Vielmehr sei es auch im Interesse der Unternehmer, dass es möglichst für alle einmal in der Woche einen freien Tag gebe.
Unter anderem geht das ja auch zurück auf diese soziale Marktwirtschaft, die von einem Theoretiker dieser sozialen Marktwirtschaft in den 50er Jahren mitbegründet wurde, der heißt Wilhelm Röpke. Und dieser Wilhelm Röpke hat in einem Werk, das nennt sich Jenseits von Angebot und Nachfrage, darüber gesprochen, dass die Wirtschaft darauf angewiesen ist, dass sie eingebettet ist in einen Lebenszusammenhang, der mehr ist als Wirtschaften. Und genau dafür ist der Sonntagnachmittag besonders prädestiniert, dass man sich gegenseitig erlebt und auch erlebt als jemand, der nicht nur konsumiert und arbeitet, sondern eben auch wirklich sich aufeinander einlässt.
Und das gelte auch für den Einzelhandel, der jetzt im Lockdown geschlossen ist. Die Verluste später durch rund um die Uhr Öffnungszeiten auch sonntags wieder ausgleichen zu können, hält Stroh für eine schlechte Idee.
Leute können auch in Corona-Zeiten nur so viel Geld ausgeben, wie sie haben. Und dass man 7 Tage Geld ausgeben kann, ist ja nicht der Fall, sondern man kann nur das ausgeben, was man hat.
Dann gibt es ganz viele Untersuchungen und Stimmen dazu. Und da sagt auch der Einzelhandelsverband manchmal, die Gewinne sind extrem niedrig, weil die Kosten am Sonntag zu öffnen für das Personal und für den Erhalt des Geschäftes, die sind vergleichbar höher, als die Einnahmen oft an den Sonntagen sind.
Ergänzt Gudrun Nolte aus der evangelischen Nordkirche. Daher sei der freie Sonntag seit 1700 Jahren eine sehr gute Erfindung. Und daran sollte man so lange wie möglich auch festhalten, so wie es im vorletzten Artikel unserer Verfassung steht.
Dass das etwas ist, was ja ganz, ganz klar in Deutschland nicht in irgendeinem Gesetz irgendwo verankert ist, sondern im Grundgesetz verankert ist. Und da ist es so, dass es um eine seelische Erhebung geht, dass wir gemeinsam auch nach einer Auszeit suchen. Ob ich den ganzen Tag im Schlafanzug zu Hause sitze und Bücher lese oder ob ich ins Museum gehe, das ist mir an diesem Tag selber überlassen. Ich muss niemandem darüber Rechenschaft abgeben.
Du spürst, wie das geht.
Manfred Krug besang 1973 den Sonntag. Und das war ein Beitrag von Thomas Klatt über 1700 Jahre arbeitsfreier Sonntag. Auf der Internetseite des Deutschen Bundestages kann man sich über die Berufe aller 709 Abgeordneten informieren. Da sieht man schnell, Juristen und Lehrer sind besonders stark vertreten, Arbeiterinnen und Arbeiter sind traditionell unterrepräsentiert. Und was ist mit Theologen? Gibt es auch, zum Beispiel Christoph Matschi bei der SPD oder der Militärseelsorger Pascal Kober von der FDP, beide Protestanten. Welche Rolle protestantische Theologen in der Politik spielen und spielten, darum geht es in einem Forschungsprojekt der Universität Münster. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben eine Datenbank angelegt über evangelische Theologen in deutschen Parlamenten seit Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Was man dort erfahren kann über politische Einstellungen und Parteienzugehörigkeit der Politiker mit Theologiestudium, das fasst Michael Hollenbach zusammen.
Rot-Grün hatte eine satte Zweidrittelmehrheit, zumindest unter den 33 evangelischen Theologinnen und Theologen, die als Parlamentarier 1990 in der letzten Volkskammer der DDR saßen.
Viele meinten, dass die Theologen einfach in die Bresche gesprungen seien, weil die Politiker eben der DDR disqualifiziert waren und die Theologen eigentlich die einzigen waren, die sprachmächtig waren qua ihrer Ausbildung und die auch einen gewissen Vertrauensvorschuss in der Gesellschaft genossen.
Erläutert die Münchner Historikerin Claudia Lepp. Die Theopals, wie sie in dem Forschungsprojekt bezeichnet werden, hatten bereits in kirchlichen Gremien demokratische Verfahren kennengelernt. Das war gefragt in den letzten Monaten der DDR. Die Parlamentarier mit Theologiestudium waren in einem Politikfeld besonders präsent.
Was auffällig war, dass gerade in der 10. Volkskammer und dann im 12. Bundestag die ostdeutschen theologischen Parlamentarier als Vergangenheitsaufarbeitungsexperten galten. Und zwar sowohl in Richtung NS-Aufarbeitung als auch in Richtung Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit.
Aber nicht nur in den Parlamenten, auch in den Regierungen waren Theologen und Pfarrer damals stark vertreten. Markus Meckel war der letzte Außenminister der DDR, Hans-Wilhelm Ebeling Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit.
Besonders hervorzuheben natürlich Rainer Eppelmann, der ehemalige Wehrdienstverweigerer, war nun Minister für Abrüstung und Verteidigung. Also das war natürlich schon eine Sensation.
Ein weiterer Pfarrer, den es damals in die Politik zog, war Joachim Gauck, der 1990 für Bündnis 90 Die Grünen dem Bundestag angehörte und nach seiner Zeit als Beauftragter für die Stasi-Unterlagen dann von 2012 bis 2017 Bundespräsident war. Dass ausgerechnet 1989-90 so viele Theologinnen und Theologen sich in der Politik engagierten, das sei gar nicht so überraschend, meint Uta Elisabeth Hohmann vom Exzellenzcluster Religion und Politik in Münster.
Das ist auch eine Beobachtung, die sich ein Stück weit generalisieren lässt, also dass in Umbruchszeiten die Zahl der theologischen Parlamentarier am höchsten ist. In der Weimarer Republik ist es so, dass gerade die Revolution 1918 zu einem Schub geführt hat und wir da auch gerade am Anfang der Weimarer Parlamente einen hohen Theologenanteil haben.
Schon in der Deutschen Nationalversammlung 1848 war der Anteil der evangelischen Theologen überdurchschnittlich hoch. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gehörten dazu auch viele liberale Protestanten, was Reichskanzler Otto von Bismarck und den Kaiser überhaupt nicht erfreute.
Es gibt diesen Ausspruch von Wilhelm II., dass politische Pastoren ein Unding sind und die Herren Pastoren sich lieber um die Seelen der Gemeinde kümmern sollen.
1871 wurde der sogenannte Kanzelparagraf ins Strafgesetzbuch eingeführt. Geistlichen wurden damit politische Äußerungen untersagt. Dieser Paragraph sollte vor allem katholische Priester einschränken, doch er dürfte auch evangelische Theologen getroffen haben. Auch innerhalb der evangelischen Kirchenleitungen wurden die Aktivitäten, besonders von liberalen Pfarrern, kritisch beobachtet. Das galt auch während der Weimarer Republik, sagt Benedikt Brunner vom Institut für Europäische Geschichte in Mainz.
Das war eine schwierige Situation für die, die sich dezidiert demokratisch gebärt haben oder gerade auch für die, die eine Zusammenarbeit mit der SPD oder der Zentrumspartei für möglich hielten. Also da stand man oft unter erheblichem Rechtfertigungsdruck.
Zu Beginn der Weimarer Republik gab es zunächst mehr liberale als konservative Theologen unter den Parlamentariern. Doch das Verhältnis kehrte sich schnell um. Die Partei des politischen Protestantismus war vor allem die rechtskonservative DNVP.
Das war so die beliebteste Gruppe für Protestanten, die sich da engagieren wollten, mit dem Ziel, den Bestand zu erhalten, der kirchlichen Einflussmöglichkeiten auf die Gesellschaft und auf den Staat.
Der Sozialethiker Arnulf von Celia vom Münsteraner Exzellenzcluster Religion und Politik hat unter anderem das Wirken des rechtskonservativen Pfarrers Bruno Döring untersucht, der von 1930 bis 1933 als Vertreter des völkisch-nationalen Blocks Mitglied des Reichstags war. In seiner Predigt anlässlich der Eröffnung des Dritten Reichstags 1925 wird deutlich, wie sehr der Monarchist gebliebene Döring den Parlamentarismus ablehnte. Der Pfarrer wetterte vor den Abgeordneten gegen die, so wörtlich, satanische Fratze der Zufallsmehrheit und er forderte die christlichen Parlamentarier auf, dafür zu sorgen, dass der Heilige Geist in den Parlamentshallen zu wehen beginne, ehe man an der Pestilenz der Zahlen gestorben sei. Der Zahlen, die ja eigentlich nur die demokratischen Verhältnisse im Parlament widerspiegelten. Die Position von Bruno Döring war keine Ausnahme unter den theologischen Abgeordneten. Benedikt Brunner.
Man kann es gerade für die Weimarer Republik sagen, dass das ein sehr langer Weg war, den der Protestantismus zumindest in seinen in Führungsetagen zu gehen hatte. Also in großen Teilen war der Protestantismus nationalprotestantisch geprägt und in diesen Teilen bestanden große Vorbehalte gegenüber der Demokratie und dem Parlamentarismus.
Nach 1945 spielte die katholische Zentrumspartei keine besondere Rolle mehr. Das bot vielen evangelischen Theologen mit nationalkonservativen Einstellungen die Möglichkeit, sich der CDU anzunähern. Die Haltung vieler führender Protestanten war nach 1945 national- und staatsfixiert sowie von Aversionen gegen politische Parteien und die parlamentarische Demokratie geprägt. Nur langsam bewegten sich evangelische Theologen auch auf die SPD zu. Das änderte sich in den 60er Jahren, als sich die SPD mit ihrem Godesberger Programm den Kirchen gegenüber öffnete. Protestantischerseits zeichnete sich über die Kirchentage und die Arbeit der evangelischen Akademien eine immer größere Schnittmenge, vor allem zwischen jüngeren Theologinnen und Theologen sowie den Sozialdemokraten, ab. Etwa in Fragen der Friedensarbeit und der Kooperation mit der damals sogenannten Dritten Welt. Eine Scharnierfunktion übernahmen hier Persönlichkeiten wie Erhard Eppler und später Wolfgang Huber. In den 80er Jahren gab es dann sogar eine sozialdemokratische Mehrheit unter den parlamentarischen Theologen. Mit dem Einzug der Grünen in den Bundestag 1983 stellte Rot-Grün dann bis 2009 die Mehrheit der parlamentarischen Theologinnen und Theologen.
Im Grunde genommen gilt es für den Bundestag für die ganzen 80er und 90er Jahre noch. Also im Grunde genommen erst Mitte der 2000er Jahre wandelte es sich, dass eben wieder mehr Abgeordnete von der CDU, auch Abgeordnete von der FDP kamen.
Obwohl gerade von Rechtspopulisten heutzutage der Vorwurf zu hören ist, die evangelische Kirche sei quasi rot-grün unterwandert, gilt das für die Theologinnen und Theologen, die sich im Bundestag engagieren, nicht. Hier hat Schwarz-Gelb die Mehrheit. Die Betätigungsfelder der theologischen Volksvertreter waren breit gestreut. Als Lobbyisten für ihre Kirchen verstanden sie sich bisher jedenfalls nicht, sagt Claudia Lepp.
Das ist doch sehr auffällig, dass es da kaum Aktivitäten gibt, dass diese theologischen Parlamentarier jetzt besonders aktiv für kirchliche Interessen eingesetzt worden seien.
Allerdings gab es politische Erwartungen an die Politiker mit Theologiestudium. Als etwa der sozialdemokratische Pfarrer Heinrich Alberts 1961 zum Berliner Senator für Inneres berufen wurde und damit auch für die Polizei zuständig war, soll Willy Brandt als regierender Bürgermeister gesagt haben:
Heinrich, auf diesem Stuhl muss einer sitzen, der die 10 Gebote kennt.
Eine derartige Erwartungshaltung fand Heinrich Alberts aber eher bedrückend, wie er rückblickend feststellte.
Diese Erwartung, hier wisse einer, was gut und böse sei, hat mich jahrelang besonders belastet. Wenn andere nach Nützlichkeit und Opportunität entschieden, wurde hier einem zugemutet, Maßstäbe zu haben und sich an sie zu halten.
Lange Zeit galt das Narrativ, dass die Protestanten sich schwer getan haben mit der parlamentarischen Demokratie. Trotz einiger liberaler Theologen unter den Parlamentariern kann man das für die Weimarer Republik durchaus sagen. Und für die Bundesrepublik wird oft darauf hingewiesen, dass die EKD sich erst 1985 mit der Denkschrift »Evangelische Kirche und freiheitliche Demokratie« eindeutig zur Demokratie bekannte. Diese These, dass sich die Kirche erst spät auf die Demokratie eingelassen habe, relativiert die Theologin Uta Elisabeth Hohmann vom Münsteraner Projekt Theopal.
Man kann einfach noch mal gut sehen, dass es nicht so ist, dass die Lerngeschichte dem deutschen Protestantismus so spät erst nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt und erst 1985 eine Idee entsteht, wie man diese Affinität des christlichen Glaubens mit der Demokratie ausdrücken kann. Es ist vielmehr so, dass sich diese Lerngeschichte synchron zur gesamtgesellschaftlichen Lerngeschichte vollzieht.
Das heißt, führende Protestanten haben der parlamentarischen Demokratie nach 1945 nicht reservierter gegenübergestanden als die Gesellschaft insgesamt. Aber sie haben sie anfangs auch nicht gerade engagiert unterstützt.
Soweit der Beitrag von Michael Hollenbach und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Heute Abend um 8:10 gibt es hier im Deutschlandfunk das Feature aus Religion und Gesellschaft und da geht es um die älteste jüdische Gemeinde nördlich der Alpen, 1700 Jahre jüdisches Leben in Köln. Das also heute Abend 20:10 im Deutschlandfunk. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.